Frisches Gemüse direkt vom Acker auf den Teller. Das ist das Prinzip einer Abo-Gemüsekiste, die einmal die Woche geliefert wird. Darüber wollen wir heute reden im Podcast Power to the Bauer – Neue Wege in der Landwirtschaft. Ich bin Anna Hemminger, Journalistin und Radioreporterin, und ich begleite mit diesem Podcast das Forschungsprojekt Naturlandwirtschaft der Katholischen Stiftungshochschule München. Heute bin ich zu Besuch beim Biotop Oberland. Das ist eine sehr erfolgreiche solidarische Landwirtschaft in Lenggries. Ich rede mit Claudia Brettl und Sebastian Girmann vom Biotop Oberland darüber, was ist eine solidarische Landwirtschaft überhaupt? Warum schmecken krumme Gurken und schiefe Möhren viel besser? Und was passiert eigentlich, wenn es einem die ganze Ernte verhagelt? Viel Spaß bei der 8. Folge von Power to the Bauer. Frisches Gemüse direkt vom Feld in die Küche. Davon träumen ja viele Verbraucher. Und hier in Lenggries am Tegernsee funktioniert das einwandfrei. Seit 2015 gibt es hier auf jeden Fall das Biotop Oberland, eine solidarische Landwirtschaft. Da bin ich heute zu Besuch. Ja, und mit mir hier im Gewächshaus bei den Tomaten stehen Claudia Brettl.
Hallo.
Und Sebastian Girmann.
Ja, hi.
Ja, Ernten und Teilen ist das Konzept. Wie funktioniert das genau?
Genau, also Ernten und Teilen bedeutet bei uns, dass wir als solidarische Landwirtschaft organisiert sind. Bedeutet ganz konkret, dass wir unser Gemüse nicht irgendwo an den Einzelhandel oder an Großhandel oder auf Märkten vertreiben, sondern dass wir unser Gemüse, was wir hier anbauen, komplett an unsere Mitglieder verteilen. Das ist erstmal die Grundidee.
Wie hat das alles angefangen hier bei euch?
Wir haben 2015 gestartet mit der Idee aus einer bestehenden Gärtnerei raus. Und ich war da auch schon 3 Jahre tätig im Freilandanbau. Und ich habe einfach sehr, sehr stark und immer häufiger gemerkt, dass mir so wie der Gemüsemarkt oder generell die Lebensmittelversorgung organisiert ist, da der Spaß an der Sache doch wirklich verloren geht.
Warum?
Es gibt ganz, ganz viele Gründe. Ich nenne jetzt vielleicht mal nur so ein paar wenige. Das eine Thema ist die Lebensmittelverschwendung, weil beim Gemüse, das, was wir im Supermarkt bekommen, so schaut Gemüse nicht aus. Es ist, da ist schon sehr stark selektiert worden. Also man sagt, 20-40% in etwa von dem Gemüse, was der Gärtner oder der Landwirt anbaut, wird schon aussortiert, bevor es überhaupt in die Vermarktung gelangt, weil es eben keiner diesen optischen Marktnormen nicht entspricht.
Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Und ist das auch im Biobetrieben so?
Ja, also da kann ich jetzt die Biobetriebe leider nicht ausnehmen, da es auch die Qualitätsansprüche sind sehr hoch. Die sind auch von den Verbrauchern einfach so nachgefragt, kann man sagen. Zumindest ist das das, was gekauft wird. Einfaches Beispiel wäre eine zweibeinige Karotte. Die findet man im Handel nicht. Und der Grund ist nicht, dass die im Boden nicht teilweise so ausschauen, sondern dass sie halt einfach davor aussortiert werden.
Also noch eine Ergänzung. Oft ist es gar nicht die Qualität, sondern einfach die Größe. Und das hat dann auch wieder mit Sorten zu tun, dass die sehr einheitlich sein müssen. Und bei Zucchini, die muss genau in einem bestimmten Länge in die Kiste passen, sonst kann die nicht vermarktet werden. Und jede, die zu lang wird, etwas zu groß, muss weggeschmissen werden. Und das ist viel Ausschuss.
Und du wolltest noch einen Grund nennen?
Genau, also das mit den zu großen Zucchini ist auch ein schönes Beispiel. Das andere sind einfach die Marktpreise. Also es ist irre, wie wenig man als Produzent für sein Gemüse bekommt. Und daraus entstehen dann halt so ganz viele Folgeprobleme, wie eine unterirdische Bezahlung von den angestellten Kräften. Sehr viel Selbstausbeutung auch beim Personal. Ja, das wären jetzt mal so die offensichtlichsten Gründe.
Unser Lehrling, der war jetzt gerade im Praktikum in einer Biogärtnerei, auch einer ganz tollen, die aber an den Handel vermarktet hauptsächlich. Und er kam zurück und wir haben geerntet an unserem Erntetag. Und er meinte, oh, es ist schön, endlich wieder was zu ernten zum richtigen Zeitpunkt. Weil in der anderen Gärtnerei wurde nach Angebot und Nachfrage, die mussten dann ernten, wenn der Markt die Sache verlangt hat. Und entsprechend war eine Kultur mal überständig, das heißt zu spät oder auch mal noch etwas kleiner. Und anderes, was total schön war, konnte nicht geerntet werden, weil der Markt es gerade nicht nachgefragt hat. Und wir bestimmen am Anfang der Woche, gehen wir durch die Gärtnerei und gucken, welches Gemüse ist jetzt genau richtig zum Ernten und das kommt in die Kiste. Und wir ernten wirklich immer die Sachen, fast immer, zum richtigen Zeitpunkt. Und das macht viel mehr Spaß. Mhm. Und die Qualität ist auch viel besser dadurch.
Genau, wie ich am Anfang auch sagte, direkt vom Teller in die Küche fast. Ne? Also da ist nicht so viele Zwischenschritte zwischengeschaltet.
Genau. Und was natürlich auch viel mehr Spaß macht, so als aus meiner Sicht, so aus der Produzentensicht, ist eben die Tatsache, dass wir nicht für irgendeinen anonymen Markt anbauen, sondern für unsere Mitglieder, die wir halt zu einem großen Teil auch wirklich persönlich kennen. Und das, also mir macht es wesentlich mehr Spaß zu wissen, wer das Gemüse dann auch isst, als es an irgendwen abzugeben, wo ich gar nicht weiß, wo es landet.
Also habt ihr 2015 gesagt, wir machen jetzt eine solidarische Landwirtschaft. Und wie habt ihr dann angefangen?
Ja, wir hatten das Glück, dass wir in dieser bestehenden Gärtnerei erstmal so eine Art Testlauf machen konnten. Mit Fläche, die wir pachten konnten, Geräte und Werkzeuge, Maschinen, die wir stundenweise mieten konnten. Und so ohne großes finanzielles Risiko einfach mal ein Jahr so einen Testballon zu probieren. Und nachdem das wirklich gut gelaufen ist und auch das Interesse total groß war hier in der Region, haben wir gesagt, wir wollen das dauerhaft aufbauen, das Ganze, und auch so, dass für das Team, für das beteiligte Kernteam damals, feste Arbeitsplätze entstehen, von denen wir leben können. Und dann war im gleichen Moment klar, dass wir die Möglichkeiten dort nicht haben, weil einfach auch die Flächen zu wenig waren. Und dann haben wir uns auf die Suche nach einer eigenen Fläche gemacht, wo wir praktisch die Gärtnerei, wo wir jetzt sind, dann komplett von Null auf aufgebaut haben.
Und wie funktioniert das jetzt mit der solidarischen Landwirtschaft? Also da werden ja Kisten gepackt.
Ganz stark vereinfacht bauen wir an und alles, was wir ernten können, geht in Form von einer wöchentlichen Gemüsekiste an unsere Mitglieder raus. Das ist das Grundprinzip.
Wie viele Menschen machen das? Wie viele abonnieren diese Kisten?
450 Ernteanteile packen wir jede Woche. Und dem vor, also es ist nicht so einfach, dass wir einfach anbauen und dann packen wir es in die Kiste, sondern da ist ganz viel Planung im Hintergrund. Also auch aus unserem Erfahrungsschatz als professionelle Gärtner wissen wir, wie viel wir von welcher Kultur ernten und machen eine sehr genaue Anbauplanung, damit eben auch eine große Vielfalt, eine Abwechslung und die Mengen passen, damit wir nicht am Ende in der Kiste drei Salate haben, mit denen keiner was anfangen kann. Deshalb wird in vielen Sätzen eine große Bandbreite an Gemüse angebaut, damit dann auch wirklich die Mengen passen für diese 450. Und die bleiben übers Jahr, also die bleiben eigentlich immer gleich, sodass wir auch von den Mengen sehr gut wissen, was wir für einen Bedarf haben und unsere Anbauplanung genau darauf ausrichten können.
Das heißt, ich habe meine Kiste und im Herbst sieht die natürlich anders aus als jetzt und im Winter wahrscheinlich auch. Also ich abonniere die Kiste für ein ganzes Jahr, ne? Und dann ist mal mehr, mal weniger drin.
Also die Mengen schon in der Saison, in der Hauptsaison ist sie schon voller, aber unsere Kiste hat auch, also wir haben auch für uns festgelegt, was praktisch so eine Standardfüllgröße ist an Warenwert, weil das auch dem entspricht, was die Mitglieder für ihren Ernteanteil bezahlen. Und den erreichen wir immer, also auch im Winter. Da haben wir entsprechend einfach mehr Zukauf. Wir finanzieren den Zukauf darüber, dass wir im Sommer zum Teil Übermengen produzieren, weil da ist von vielem oft zu viel da. Und wir schicken jede Woche so ein Angebot hier in der Region an kleinere Bioläden, an Gastronomie raus. Und die bestellen dann bei uns. Und von dem, was wir davon einnehmen, können wir dann den Winter über eben auch mehr zukaufen.
Aber ihr könnt es richtig steuern, die Preise. Also ihr seid jetzt verantwortlich für die Preise. Ihr habt nicht diesen Handel dazwischen, mit dem ja viele Landwirte auch kämpfen.
Ja, also sagen wir mal begrenzt. Es war natürlich schon eine Grundidee, eine solidarische Landwirtschaft zu gründen, um sich aus diesem Marktgeschehen rausnehmen zu können. Und das gelingt uns auch. Aber es ist, also grundsätzlich funktioniert das ja bei uns so, dass unsere Mitglieder einen Jahresbeitrag zahlen. Und von diesem Gesamtbudget, was dann dadurch zusammenkommt, können wir alle Kosten decken, die uns für den Anbau entstehen. Inklusive der Verwaltungskosten, der Logistikkosten, Ausfahren und so weiter und so fort. Und Es ist natürlich nach oben hin realistischerweise irgendwo begrenzt, was man für so einen Ernteanteil im Jahr bezahlen kann oder möchte. Und wir haben das jetzt bei uns so gelöst, seit diesem Jahr haben wir umgestellt von einem festen Beitrag, der vorgegeben ist pro Jahr, den man zahlt als Mitglied, auf eine Bieterrunde. Was im Grunde bedeutet das, dass unsere Mitglieder jetzt einmal im Jahr sagen, ich kann pro Jahr den und den Beitrag für den Ernteanteil zahlen. Und da gibt es dann natürlich relativ große Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedern, was sie da leisten können. Manche zahlen weniger, manche zahlen mehr. Wichtig ist für uns nur, dass das Jahresbudget, was wir im Vorlauf praktisch berechnen, dass das zusammenkommt.
Das ist ja dann nochmal solidarischer, oder?
Ja, also das machen viele solidarische Landwirtschaften so. Und das ist praktisch eine Solidarität innerhalb der Mitglieder. Also dass die, die wirklich da finanziell enger treten müssen, dass die trotzdem teilnehmen können. Und die, die sich's leisten können, eben auch mehr dazu beitragen.
Und was bezahle ich so im Schnitt für so eine Kiste im Monat?
Im Schnitt sind wir gerade bei einem normalen großen Ernteanteil ungefähr bei 70 Euro pro Monat. Und dafür gibt's einmal die Woche Gemüse.
Was sind so die Highlights hier für euch im Jahr?
Das Tomatenpflanzen ist schon ein Highlight, wenn die Sommerkulturen reinkommen in die Häuser. Dann weiß man, jetzt kommt der Sommer. Jetzt ist Frühling auch so richtig da.
Und wenn die Mitglieder auch mal mitmachen dürfen, oder? Die kommen doch auch manchmal zum Ernten.
Ja, die kommen auch manchmal. Wir haben da so 5 bis 6 Aktionen pro Jahr, meistens an einem Wochenende, wo dann wirklich auch alle Mitglieder inklusive Kinder und Familie eingeladen sind, mitzumachen.
Was kriegt ihr da für Reaktionen?
Ach, ganz unterschiedliche, würde ich sagen. Es kommt auf die Arbeit drauf an. Wir haben manchmal sehr anstrengende Arbeiten und das merkt man dann natürlich auch, dass es keine Leute sind, die dieser Arbeit dann auch gewöhnt sind. Da ist dann nach 1, 2, 3 Stunden auch oft einfach Schluss. Ja, da geht es dann nicht mehr.
Wo ihr dann 8 Stunden arbeitet, oder?
Ja, und das halt den ganzen Sommer lang. Aber man gewöhnt sich natürlich auch an bestimmte Tätigkeiten. Und das ist das eine. Es ist aber auch immer mit viel Spaß verbunden, klar. Also es geht uns an den Mitmachtagen hier auch nicht drum, möglichst viel zu schaffen, sondern es geht uns darum, dass unsere Mitglieder hier vor Ort sind, dass wir uns kennenlernen können, dass man mal Zeit für ein Gespräch hat, dass unsere Mitglieder sehen, was hinter dem Anbau steckt. Das ist ja auch mit Kern von unserer Idee, dass wir eben diese Trennung zwischen Verbraucher und Erzeuger versuchen, soweit wie es geht, aufzuheben. Bei uns sind unsere Verbraucher auch gleichzeitig die Inhaber von der Gärtnerei, da wir als Genossenschaft organisiert sind. Und deswegen sollen sie auch wissen, was hier passiert und was das bedeutet.
Ja. Und die Solidarität ist ja auch da. Es gab ja mal einen ganz fürchterlichen Hagel. Die Ernte war hin. Was ist da bei euch passiert?
Ja, das war erstmal heftig. Das war in der absoluten Hochsaison zum schlechtesten möglichen Zeitpunkt, den man sich vorstellen kann, ist hier ein Hagel drüber gezogen, der wirklich auf den ersten Blick alles kaputt gemacht hat, inklusive der Eindeckungen von allen Gewächshäusern und allem, was im Freiland draußen stand. Und wir hatten dann rückblickend hatten wir ein bisschen Glück, weil wir einen sehr, sehr warmen Herbst hatten, wo sich viel regeneriert hat. Allerdings hat man trotzdem beim Lagergemüse so um die 60% Ausfall in etwa. Und ja, was dann passiert ist, war eigentlich der Wahnsinn, weil die Solidarität, die da unsere Mitglieder wieder an den Tag gelegt haben, war echt erstaunlich. Also es fing damit an, dass 150 Haushalte gesagt haben, sie setzen den Ernteanteil erstmal für 4 Wochen freiwillig aus bei weiterlaufendem Beitrag. Dann ging es weiter, dass wir einen Spendenaufruf gemacht haben, gezielt, um den Gemüseausfall durch Zukauf decken zu können. Und da kam wirklich eine große Summe von, ich glaube, fast 25.000 Euro bei raus, womit wir eigentlich den kompletten Ausfall decken konnten. Und das Spannende war, das waren nicht nur Spenden von Mitgliedern, sondern auch von ganz vielen externen Personen, die eigentlich mit uns jetzt gar nicht viel zu tun haben, sondern uns da einfach unterstützt haben. Ja.
Ja. Ja. Toll, das ist auch der Vorteil so einer solidarischen Landwirtschaft, ne? Dass man dann zusammenhält.
Ja, für uns war das wirklich der Härtetest. Also das war so ein bisschen der Test, ob dieses Konzept in der Krise auch funktioniert oder ob das nur so eine schöne Idee ist. Und also für mich persönlich war das der absolute Beweis. Wenn ich mir die Situation als Betrieb von derselben Größe vorstelle, der nicht so eine Gemeinschaft im Rücken hat, der ganz normal vermarkten muss, dann wäre das richtig, richtig bitter gewesen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob man sowas als Betrieb, der so strukturiert ist, überhaupt wegstecken kann.
Ja. Ja. Wenn ich mir dieses Konzept so angucke, das ist ja total fortschrittlich und gut. Wäre das nicht auch die Lösung für alles, wenn jetzt alle so eine solidarische Landwirtschaft, könnte man das auch so im großen Stil betreiben? Und wäre das eine Form für die Landwirtschaft der Zukunft?
Also ich bin davon absolut überzeugt und ich denke, es gibt da auch verschiedene Modelle. Es gibt sehr, sehr große Solavis, die sind tatsächlich an die 10-mal so groß, die größte, die sich jetzt gerade in Deutschland bildet. In Leipzig, meine ich, ist die. Und das ist eine Möglichkeit, um eben diese Menge an Menschen ernähren zu können, was auch funktionieren kann. Eine andere Alternative, das ist mehr so unsere Idee, ganz viele kleinere Einheiten. Also wir haben festgestellt, dass unsere Größe, finden wir ziemlich ideal, um im Kontakt mit jedem einzelnen Mitglied zu bleiben, um auch eine Distanz zum Mitglied zu haben, die eben nicht zu groß ist. Also die können wirklich hierher kommen, die sind nicht so weit weg. Und wir fühlen uns wirklich als Gemeinschaft, was viele Vorteile hat. Nebenbei, auch als die Menschen, die hier arbeiten müssen, ist es für uns so viel schöner, in einer Gärtnerei dieser Größe zu arbeiten, weil halt die Arbeit viel abwechslungsreicher ist. Sobald man an die 1000 Mitglieder rangeht, wird es sehr monoton von den Arbeitsabläufen und auch nicht mehr so gesund für den Einzelnen. Also dann kriege ich halt Schulter- und Rückenprobleme, weil ich so viel gleiche Arbeit machen muss. Das habe ich hier nicht. Und das wäre eben eine Idee, praktisch jedes Dorf eine Solavi. Mhm. Könnte man sich durchaus vorstellen. Die Flächen wären da. Man muss bedenken, wir haben hier nur 2 Hektar. Das ist ein kleiner Acker und der ernährt fast 450 Haushalte. Also das würde ich nicht als unmöglich erachten.
Und 1000 Menschen oder mehr, ja?
Ja.
Wenn jeder Haushalt noch 3, 4 Familienmitglieder hat.
Ja. Also es ist tatsächlich so, dass dieser ganz klein strukturierte Anbau oft von dem, was man auf dem Quadratmeter erntet, höhere Erträge liefert als die großflächige Landwirtschaft. Er erfordert halt auch mehr menschlichen Input. Und das, was man normalerweise großflächig über Maschinen abdeckt, erfordert bei uns halt mehr, ja, menschliche Arbeitskraft. Und das wäre für mich so irgendwie eine schöne Zukunftsvision, dass diese Arbeitsplätze in der Landwirtschaft auch wieder so attraktiv werden, dass mehr Menschen da Lust drauf haben und sich auch ihr Leben dadurch finanzieren können, was momentan schwierig ist. Und dann sehe ich da schon zumindest einen ernsthaften Beitrag zu der Lösung von den ganzen Schwierigkeiten. Ja.
Ja. Wenn ihr jetzt so die Landwirtschaft gerade betrachtet, verzweifelt ihr da oder habt ihr noch Hoffnung, dass sich da was ändern könnte?
Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich verstehe die Probleme der Bauern total. Ich verstehe auch, warum die sich teilweise einfach an die Wand gedrängt fühlen oder auch nicht gehört und nicht gesehen fühlen. Gleichzeitig sehe ich die ökologischen Probleme, die durch die großflächige Landwirtschaft einfach da sind und die in Zukunft sich noch massiv ausweiten werden. Und wo ich nicht glaube, dass da die Lösung drin liegt, das ist was jetzt vorübergehend gut funktioniert und dann irgendwann endet es im ökologischen Desaster und dann haben wir gar nichts mehr zu essen. Ja, von dem her hätte ich schon Hoffnung, dass da einfach in die Richtung sich noch mehr entwickelt.
Ja. Und du?
Ja, also ich habe aber auch festgestellt, dass es ist auch ein Prozess, der schon im Gange ist. Und das ist auch Sache der Politik, der Verbraucher in die richtige Richtung mitzulenken. Und ich habe erlebt, ich habe hier auch konventionelle Landwirte, die hatten schon ihre Ausbildung fertig. Ich glaube, es war eine Meisterschule. Die sind hierher gekommen, um sich das mal anzugucken. Und es waren halt richtige Landwirte. Und ich war ganz erstaunt, dass bei denen Pflügen schon ein absolutes No-Go war. Und das ist wirklich ein Prozess, der in den letzten knapp 10 Jahren, das war vor 10 Jahren noch anders. Und Pflügen ist erwiesenermaßen was den Boden nicht aufbaut, sondern ihn abbaut und schadet. Und das hatten die schon völlig verinnerlicht. Und die wollten auch ihren Boden aufbauen und haben auch da schon bessere Methoden jetzt als früher. Also es passiert auch was, aber das muss halt auch honoriert werden, es muss gefördert werden, es muss halt auch an den Schulen entsprechend ausgebildet werden. Und da finde ich es eigentlich auch völlig absurd, dass die Ausbildung in Deutschland nach wie vor konventionell ist. Also der Bio-Anteil müsste da, die Alternativen müssten da noch viel, viel stärker vertreten sein.
Vielleicht kann ich da auch noch was ergänzen. Wenn man sich den Zustand der Landwirtschaft anschaut, dann hat das ja Gründe, warum die so ausschaut, wie sie ausschaut. Und ich finde es nicht fair zu sagen, die Landwirte sind alle selber schuld an dieser Misere. Das stimmt so einfach nicht. Weil die allermeisten Landwirte und auf jeden Fall alle, die ich kennengelernt habe, sind Menschen, die sich sehr wohl Gedanken machen und auch nicht einfach grundlos ihren Boden zugrunde wirtschaften. Die unterliegen bloß in der Regel so einem krassen Preisdruck, dass sie überhaupt keinen anderen Weg sehen. Und das ist halt aus meiner Sicht wäre das der wichtigste Ansatzpunkt. Wir müssen einfach über die Preise reden, weil auf dem Preisniveau können wir eine nachhaltige Landwirtschaft nicht finanzieren. Das funktioniert nicht. Das ist das eine. Und das andere ist diese krasse Trennung von Verbraucher und Erzeuger, dass der eine überhaupt nicht mehr weiß, was der andere tut. Und das war ja früher ganz anders. Wir hatten Zeiten, da haben 98% der Bevölkerung in der Landwirtschaft gearbeitet. Vor 100 Jahren waren es auch noch viel, viel, viel mehr als heute. Und dieses ganze Verständnis dafür, was Landwirtschaft eigentlich bedeutet, was da an Arbeit reinfließt und was das dann auch für Preise bedeuten müsste, das ist ja überhaupt nicht mehr da. Und das ist eigentlich ein Ansatzpunkt, wo man viel machen müsste, aber es ist natürlich auch immer der schwierigste Punkt, weil hohe Preise will natürlich oder höhere Preise möchte niemand haben.
Ja. Ja. Ja, schon alleine, wenn der Preis nicht mehr auf dem Weltmarkt definiert werden würde, sondern in einer Region, wäre ja schon unglaublich viel getan. Also man sieht es ja auch an anderen Ländern, wo der Anteil der Eigenproduktion viel höher ist, also wo das Land sich viel mehr selber versorgt, wie in der Schweiz, wo die da einen sehr hohen Anspruch dran haben, möglichst viel selbst zu produzieren, haben die auch ganz andere Preise. Und das ist den Leuten das wert, weil einen Preis kann man nicht in der Welt machen. Dazu ist es zu verschieden, wie die Menschen leben überall.
Ja. Es ist nicht so einfach, wie es manchmal scheint.
Ja, also es ist noch viel Arbeit vor euch und noch viele große Pläne. Ja, es gibt genug zu tun. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch.
Das waren Claudia Brettl und Sebastian Girmann vom Biotop Oberland in Lenggries. Alle Infos zu ihrer solidarischen Landwirtschaft und zu ihrer Gemüsekiste finden Sie unter biotop-oberland.de. Das war's wieder mit dem Podcast Power to the Bauer, neue Wege in der Landwirtschaft. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter, teilen Sie uns, geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Alle Informationen zu dem Projekt Natur-Landwirtschaft finden Sie auch im Netz unter natur-land-wirtschaft.info. Bis zum nächsten Mal.